Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Wir lernen zum Beispiel, dass... Nehmen Sie die da mit für jeden einen, dann haben Sie es. Ich würde mal vorschlagen, ich lasse die Tür offen, damit es vielleicht ein bisschen Luft gibt. Ich habe die Beleuchtung etwas schummrig gehalten, weil da nachher Bilder kommen und Sie die vielleicht besser sehen. Aber jetzt erstmal normales Programm. Herzlich willkommen. Mein Name ist, wie Sie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, Volker Friedrich und ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Das ist in der Tat die 28. Folge gewesen, die wir heute abschließen werden. Und der Referent ist Ihnen hinlänglich auch bekannt. Meine Wenigkeit wird Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Wenn Sie gestatten, werde ich, um mich all den Hightech-Anforderungen meines Vortrags einigermaßen gewachsen zu zeigen, eher heute mal im Sitzen zu Ihnen sprechen. Ist auch heute Hexenschuss schonender, würde ich es annehmen, als die ganze Zeit zu stehen. Ja, ich habe Ihnen da Blätter mitgebracht, da stehen eine Menge Namen drauf und für die, die es vertiefen wollen, auf der zweiten Seite Literaturangaben. Die Seiteneingaben unten habe ich vergessen zu löschen, vergessen Sie sie einfach und lassen sich nicht durch 33 und 34 irritieren. Das hat im Gegensatz zu 42 keine Bedeutung. Ja, da wären wir schon fast im Thema. In diesem Semester wollte diese Vortragsreihe diskutieren, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Sie konnten in den vergangenen Wochen sicher eine Reihe Anregungen dazu mitnehmen. Am heutigen Abend möchte ich Philosophie und Dichtung miteinander verknüpfen und zeigen, wie sie sich gegenseitig durchdringen und inspirieren. Können Sie lesen, was da steht? Noch befand er sich in dem glücklichen Stadium der Materialsuche. Wer weiß, was ich Ihnen damit sagen möchte. Also, am heutigen Abend möchte ich das verknüpfen, Philosophie und Dichtung. Und ja, Ihnen als Leser, Hörer, Professor, Student möchte ich Anregungen geben, dieses Wechselspiel zu genießen und sich davon über den literarischen Genuss hinaus inspirieren zu lassen, was Ihre Haltung zum Leben und zu unserem Zusammenleben betrifft. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass Dichtung und Philosophie manchmal auch konkrete Impulse geben können, sogar einen Impuls, unternehmerische Ideen zu entwickeln. Ich trete also mit einem völlig bescheidenen Programm an, möchte Ihnen nur vermitteln, dass Literatur uns viel von Ethik und Moral, Gesellschaft und Politik, Philosophie und Kultur, Technik und Wirtschaft näher bringen kann. Literatur spielt mit all diesen Themen und verwebt sie zu einer Textur der Worte. So, ich habe ein Beispiel, mit dem ich das alles erzählen werde. Und wenn Sie heute sich hierher verirrt haben sollten, weil Sie denken, hier vorne säße ein Nerd in Sachen Science-Fiction-Literatur, werde ich Sie enttäuschen. Das bin ich in der Form nicht. Ich kenne zwar den einen oder anderen, aber so richtig Experte bin ich da nicht. Da sitzen vielleicht im Publikum viel größere Experten. Aber ich kann Ihnen was über dieses Beispiel erzählen, das ich mitgebracht habe. Es geht um einen Roman, den ein deutscher Autor vor 125 Jahren publiziert hat. Die Rede ist von Kurt Laßwitz und seinem Roman Auf zwei Planeten. Das ist 1897, wie Sie schon errechnet haben, erschienen. Der Roman wurde immer wieder aufgelegt. Häufig mit Kürzungen und Bearbeitungen versehen. Ungekürzt wurde er zuletzt im Rahmen der Kollektion Laßwitz herausgegeben, einer Gesamtausgabe, einer ersten Gesamtausgabe, die ein Verlag in Lüneburg, der Verlag Dieter von Reken, herausgegeben hat. Wenn Sie die Literatur interessiert, die ich heute zahlreich aufwirbeln werde, dann haben Sie eine Literaturliste auf der einen Seite des Blattes. Um den Roman nachher besser einordnen zu können, werde ich Ihnen zuerst mal seinen Autor vorstellen. Kurt Laßwitz wurde 1848 in Breslau geboren. Sein Vater war Kaufmann und demokratischer Abgeordneter im Preußischen Landtag. Laßwitz studierte Mathematik und Physik und promovierte zum Doktor der Philosophie. Er hatte einen Beruf. Als Gymnasialprofessor lehrte er in Gotha an einem Gymnasium, dem Ernestinum, Physik, Mathematik und Philosophie. Aber Laßwitz hatte nicht nur einen Beruf, sondern auch zwei Berufungen. Als Schriftsteller veröffentlichte er wissenschaftliche Märchen und Erzählungen, Science-Fiction, Humoresken. Als Naturwissenschaftler und Philosoph arbeitete er insbesondere über Immanuel Kant, den bedeutendsten Philosophen der Aufklärung und womöglich den bedeutendsten deutschen Philosophen überhaupt, und über Gustav Theodor Fechner, der die Grundlagen für die moderne Experimentalpsychologie und auch für die Statistik legte, oder für Teile der Statistik, und dessen gesammelte Werke Laßwitz herausgab. Laßwitz eigenes zweibändiges wissenschaftliches Hauptwerk hieß Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton und fand in Fachkreisen Anerkennung, ebenso seine zahlreichen Aufsätze zu philosophischen, naturwissenschaftlichen Themen. Doch der Ruf auf eine Universitätsprofessur blieb ihm verwehrt, obgleich ihn immerhin der bedeutende Philosophiehistoriker Wilhelm Dilthey dafür empfohlen hatte. Da sehen Sie mal, nicht immer die Besten schmücken sich mit dem Professorentitel. Laßwitz' erzählerische Texte wurden in verschiedenen Zeitschriften und in Büchern gedruckt. Sein Erfolgsroman Auf zwei Planeten wurde mehrfach aufgelegt, bevor ihn die Nazis verboten und Laßwitz und sein Roman in Vergessenheit gerieten. Aber da lebte Laßwitz auch schon lange nicht mehr. Er starb 1910 mit 62 Jahren in Gotha, im Übrigen an einer Blinddarmentzündung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass uns dieser Tod ereilt. Laßwitz glaubte an den wissenschaftlichen Fortschritt und in dieser Frage dürfen wir ihn als gegeben ansehen. Auch wenn der Roman in den Zeitläufen der Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten ist, so fand er in seiner Zeit und auch später immer wieder namhafte Leser, die sich inspiriert zeigten und oft begeistert äußerten. Ich gehöre zu den Begeisterten, aber nicht den Namhaften. Ein Haschischbuch nannte Bertha von Suttner, die spätere Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 1905, ein Jahr nach Erscheinen Laßwitz' Roman. Dieses wissenschaftliche Märchen, schrieb sie, wecke Empfindungen und Vorstellungen, die berauschend sind und die man nie zuvor gekostet hat, ganz ohne Drogen. Der weltanschauliche Gehalt des Romans brachte die einen zum Schwärmen, Laßwitz' Lust am Extrapolieren wissenschaftlicher und technischer Ideen die anderen. So befand der Raketeningenieur und Raumfahrtpionier Werner von Braun die technische Fantasie des Verfassers, dem Funkverkehr, Auto und Flugzeug noch völlig fremd sind, ist überraschend und geradezu visionär. Die von Laßwitz in Auf zwei Planeten beschriebene Raumstation über dem Nordpol, Sie werden das nachher noch genau hören, soll für Werner von Braun mit Auslöser für sein Projekt eines Weltraumbahnhofs gewesen sein. Von Brauns Raumstation gleiche von der äußeren Gestalt, wenn auch nicht von den Ausmaßen her, derjenigen von Laßwitz fast bis aufs Haar. Der Literaturwissenschaftler Rudi Schweikert kommentiert, ein Phänomen, rar genug, Literatur beeinflusst Wissenschaft. Der amerikanische Science-Fiction-Kritiker Anthony Boucher schrieb, Laßwitz auf zwei Planeten habe womöglich die wirkliche Wissenschaft stärker beeinflusst als jedes andere Werk der Science-Fiction. Laßwitz wird zu Recht zu den hellsichtigsten Wegbereitern der Science-Fiction gezählt. Es ging ihm nicht allein darum, naturwissenschaftlich informierten Leuten Geschichten zu erzählen. Das ist sicher nur ein Teil seines und seiner Leservergnügen. Abenteuerroman, ebenso philosophischer Roman, Liebes- wie Emanzipationsgeschichte, Science-Fiction, wissenschaftliches Märchen oder Fantastik, ebenso wie politische, pazifistische und philosophische Utopie. All das kann in Laßwitz auf zwei Planeten gefunden werden. Hier sehen Sie so ein paar der neueren Ausgaben, oder in der Mitte oben ist die aktuelle, links davon eine ältere, darum herum andere Werke. Und das ist der Herr, über den wir gerade reden. Und das ist das Buch, um das es heute Abend geht. Also, einerseits tolles Buch, viele begeisterte Leser, aber sehr erstaunlich, wo überall man nichts über diesen Roman findet. Kaum eine Literaturgeschichte kennt ihn, auch das große, üppige Kindlos-Literaturlexikon mit seinen 20 Bänden oder wie viele es sind, lässt ihn links liegen. Er ist anscheinend etwas für den Blick aufs Entlegene. Den warf der Schriftsteller Arno Schmidt gern in die literarische Welt. Folgt man Rudi Schweigert, den vorher schon zitiert hat, der ein Kenner der Werke Arno Schmidts ist, so war Schmidt von Zwei Planeten tief beeindruckt und beeinflusst und bewunderte diesen Roman. Und als Beleg gibt er für diese Schmidt-Begeisterung in Sachen Laßwitz unter anderem an, dass in Arno Schmidts Hauptwerk Zettels Traum so groß. Ja, gleich das erste längere Zitat aus diesem Roman von Kurt Laßwitz stammt. Der Philosoph Ernst Bloch schreibt im Prinzip Hoffnung, wohlwollend von den sternenhaft utopischen Kolportagen bei Laßwitz. Er führt Laßwitz' Roman mit denen von Jules Verne an und befindet, sie seien nicht nur angenehm, sondern nützlich zu lesen, ist bisweilen Zukunft des menschlichen Könnens, vorgegeben und dargestellt, als wäre sie schon jetzt. Auf Zwei Planeten nennt Bloch eine Kolumbus-Geschichte von der anderen Seite, in der Marsbewohner die Gravitation nach Belieben aufheben. Was so nicht ganz richtig ist, Laßwitz Martier, so nennt er sie, haben die Gravitation streng genommen nicht aufgehoben, sondern sie wissen sie zu nutzen und umzunutzen. Und Laßwitz Kolportagen folgen nicht denen von Jules Verne, sondern erschienen annähernd zeitgleich dieses Werk sogar ein Jahr vor dem Hauptwerk von Jules Verne. Von verschiedenen Autoren wird behauptet, der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges sei zu seiner 1941 veröffentlichten Bibliothek von Babel inspiriert worden, durch Kurt Laßwitz' Erzählung Die Universalbibliothek. Das ist jetzt ein bisschen was für Literaturkenner, aber dieser Aufsatz von Borges ist für die gesamte Literaturgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts extrem bedeutend. Was tut er in diesem Text, dieser Erzählung, Die Bibliothek von Babel? Vereinfacht dargestellt geht es bei Borges und viel früher bei Laßwitz um Folgendes. Ließe man aus allen möglichen Kombinationen von Buchstaben des Alphabets eine Bibliothek entstehen, dann würde am Ende alle möglichen Bücher generiert sein. Natürlich ein aberwitziges Unterfangen, stellen Sie sich vor, wie groß diese Bibliothek ist. Borges gibt in seiner Erzählung zwar keinen Hinweis darauf, dass er inspiriert sei durch Laßwitz, aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Er hat sich mit der deutschen Literatur und gerade solche Literatur beschrieben. Aber leider habe ich zumindest bisher bei Borges keinen Beleg dafür gefunden. So. Als Laßwitz auf Zwei Planeten schrieb, hatte der Mars bereits die Fantasie verschiedener Autoren geweckt. Zum Beispiel war Karl Ignaz Geigers Reise eines Erdbewohners in den Mars bereits 1790 erschienen und Percy Greggs Across the Zodiac 1880. Es gab immer mehr Marsliteratur, angeregt durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Mars und seine zwei Monde und die damals als Wasserkanäle einer Zivilisation erklärten geraden Linien auf der Marsoberfläche. Doch in der Mars-Literatur sind laut Gerd Uding, manche treue Besucher dieser Vortragsreihe kennen ihn als Referenten hier, laut Uding sind in der Mars-Literatur viele Plattheiten zu finden, aber auch große bedeutende Ausnahmen. Jetzt kommt ein längeres Zitat von Uding. Den Anfang macht Kurt Laßwitz mit seinem 1897 erschienenen Roman Auf zwei Planeten. Drei Jahrzehnte ein Bestseller, dann verschollen, weil seine demokratische und pazifistische Botschaft verfemt wurde. Auf fast 1000 Seiten entfaltet sich ein hinreißender Abenteuer- und Zukunftsroman zwischen Kolportage und Bildungsgeschichte der Menschheit, in dem Aufklärung, wissenschaftlicher Fortschrittsglaube und kultureller Pessimismus eine kuriose Mischung abgeben. Denn die Marsianer, die sich selbst Nume nennen und ihren Planeten Nu, haben sich längst schon mit den Erdbewohnern vermischt, wollen sie aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit herausführen, dafür aber ihre Energievorräte ausbeuten. Nachdem sie die Herrschaft über Europa gewonnen und seine Nationen befriedet haben, kommt es beinahe zum weltweiten kriegerischen Konflikt. Doch siegen auch diesmal Vernunft, sittliche Überlegenheit und die Kraft pazifistischer Überzeugung. Dank der Selbstaufopferung Els, der Wissenschaftler ist, unerkannt auf Erden lebender Sohn eines Marsianers und die Messiasfigur des Romans. Das Andenken dieses Edlen ist unvergesslich. Er war der Führer auf dem Wege, den die Welt nun wandeln kann zu Freiheit und Frieden. So das Resümee am Ende des Romans. Gerd Uedings Zusammenfassung ist sehr zutreffend, hat indes den Nachteil aller Zusammenfassungen, auch der folgenden, dass sie Pathos verdichten und Gehalt schleifen. Auf zwei Planeten wirkt, wenn man die Entstehungszeit außer Acht lässt, in der einen oder anderen Passage pathetisch, stilistisch manchmal etwas betulich aus unserer heutigen Sicht und hat ebenfalls aus unserer heutigen Sicht Längen, gleichwohl schmälert das nicht die Faszination, die dieser Roman ausübt und auch nicht das Lesevergnügen. So. Auf zwei Planeten erschien, wie erwähnt, 1897. Im Bild sehen Sie, nicht zu lesen, ich lese ihn vor, eine typische Verlagswerbung dieser Zeit. Soeben erschienen, auf zwei Planeten, Roman von Kurt Laßwitz, zwei Bände, 976 Seiten, in vornehmster Ausstattung, in effektvollem Umschlag, fein gebunden. Auch in der Werbung hat sich das eine und andere geändert. Die aktuelle Auflage im Verlag von Dieter von Regen in Lüneburg sieht so aus, hatte ich Ihnen vorher schon gezeigt. Ja. Der Verlag hat im Übrigen ein höchst erstaunliches Programm. Gehen Sie mal auf die Internetseite. Ich habe selten so etwas Aberwitziges gesehen. Es ist unglaublich, womit die sich beschäftigen. Für einen Nichtkenner der fantastischen Literatur wimmelt es da von verblüffenden Namen, die einem nichts sagen, aber offenbar in einer Szene ungeheuer bekannt sind. Nun gut. Hier kommen so ein bisschen diese Namen, mit denen der Laßwitz spielt. Auf dem Mars gibt es nämlich menschenähnliche, äußerlich sehr ähnliche Wesen, die den Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, aber kulturell und technisch unendlich weit voraus sind. Die Martier, die zum Mars gehörigen, nennt der Lateiner Laßwitz die Marsmenschen, die wir heute Marsianer nennen würden. Nume, Vernunftwesen, nennen sie sich selbst nach ihrem Planeten Nu. Nu, auch Nus, bedeutet Geist oder Vernunft in der Philosophie. Als Kant-Forscher spielt Laßwitz auf den Begriff Numenon im Werk Immanuel Kants damit an. Im Gegensatz zu den Phänomenon, den Phänomenen, die wir empirisch und anhand ihrer Erscheinung wahrnehmen, sind die Numenon bei Kant abstrakte Vorstellungen. Wenn man so will, verweist Laßwitz mit diesen Namen der Marsmenschen darauf, dass sein Roman ein Gedankenexperiment ist. Die Martier haben eine demokratisch-liberale und friedvolle Gesellschaft etabliert und widmen sich der Wissenschaft und der Kunst. Ihre technische Hochkultur hat die alles entscheidende Frage einer hochtechnisierten Gesellschaft, die Frage nach der Energie, schon längst gelöst. Man schöpft intensiv die Sonnenenergie ab. Zudem weiß man die Energie, die in der Gravitation liegt, umzumünzen und zu nutzen, zum Beispiel für die Raumfahrt. So haben die Martier einige Zeit, bevor Laßwitz seine Geschichte beginnen lässt, Raumschiffe zur Erde gesandt, die an den Polen landen konnten. Bei einer dieser Reisen, so wird in einer Rückblende erzählt, hatte es ein Unglück gegeben. Eines der Besatzungsmitglieder namens All konnte deshalb nicht zum Mars zurückreisen wegen dieses Unglücks, überlebte aber. Er konnte sich bis in die Zivilisation der Menschen retten und gelangte schließlich nach Europa. All lebte unerkannt unter den Menschen, wurde vermögend, heiratete eine Deutsche und wurde der Vater von L. Seinem Sohn bringt er die Sprache der Martier bei und sorgt für Friedrich Els, so nennt er sich, umfassende Bildung. Friedrich wird Astronom und kann sich als reicher Privatmann eine eigene Sternwarte leisten. Diesem Friedrich L. fällt im Laufe des Romans die entscheidende Mittlerrolle zwischen den Kulturen, die da aufeinanderprallen werden, zu. Diese Rolle nimmt zu Beginn des Romans ihren Ausgangspunkt in einer Expedition zum Nordpol, die Friedrich Ell finanziert und ausrüstet. Die Forscher Hugo Thorm, Josef Saltner und Karl Grunthe fliegen per Ballon dorthin. Als Laßwitz seinen Roman schrieb, gab es Bestrebungen, den Pol zu erreichen, tatsächlich auch per Ballon. Doch zu seinen Lebzeiten gelang das niemandem. Kurt Laßwitz starb 1910, in der Zeit hat es keiner geschafft. Hugo Thorm, Josef Saltner und Karl Grunthe entdecken auf ihrem Ballonflug, dass schon vor ihnen jemand den Pol erreicht hat. Offenbar Wesen einer hochstehenden Kultur, die eine künstliche Insel, Sie sehen die hier im Bild, eine künstliche Insel am Nordpol errichtet haben. Bevor die Forscher diese erstaunliche Entdeckung richtig verarbeiten können, gerät ihr Ballon in Turbulenzen und wird von einem unerklärlichen Sog nach oben gerissen. Ein Raumschiff der Martier, die die Insel errichtet haben, ist gerade auf dem Weg zur Raumstation, die oberhalb im All schwebt, und das verursacht den Sog. Der Ballon der drei Forscher stürzt ab. Zwei von ihnen, Grunthe und Saltner, werden von den Martiern gerettet und in ihrer Polstation versorgt. Thorm hat, wie später klar wird, ebenfalls überlebt. Inuit nehmen ihn auf und er schlägt sich in einer Odyssee zurück in die Heimat. Hier werden sie gerettet, da liegt der Ballon und da kommt ein Boot mit Martiern, die die zwei Leute aus dem Wasser ziehen. Grunthe und Saltner werden medizinisch versorgt und zuvorkommend behandelt. Das Sprachproblem lässt sich bald lösen. Unter den Ausrüstungsgegenständen aus dem Ballon, die die Martier nach dem Absturz gesichert haben, befindet sich ein deutsch-martisches Wörterbuch, verfasst von niemand anderem als dem Finanzier der Expedition Friedrich Ell. Saltner ist bald sehr fasziniert von Technik und Kultur der Martier und auch von zwei Damen vom Mars, La und See, die sich gern mit ihm austauschen, ihn ihre Sprache lehren und ihm die Kultur der Martier näher bringen. Übrigens auch die Kultur einer recht freien Liebe. Die Martierinnen sind durchaus emanzipierte Frauen. Karl Grunthe, der nüchterne Astronom, ist den Martiern im Besonderen und Damen generell gegenüber reserviert. Er erkennt schnell die enorme technische und intellektuelle Überlegenheit dieser Wesen und fürchtet, dass die Menschheit von ihnen unterworfen werden könnte. Als er und Saltner zur Raumstation mitgenommen werden, wird in Grunthes Sicht überdeutlich, dass die Martier einen unfassbaren Stand in Wissenschaft und Technik erklommen haben. Die Menschen, so sehen es Saltner und Grunthe, müssen vor der heraufziehenden Gefahr der Eroberung gewarnt werden. Deshalb wehrt Grunthe das nachdrückliche Angebot der Martier ab, mit auf ihren Planeten zu reisen. Ihn und Saltner mitzunehmen, war per Lichtdepesche vom Zentralrat des Nu angeordnet worden und in einer Versammlung den beiden Menschen verkündet worden. Kurzer Einschub, denn die Martier nutzen für die Übertragung von Informationen Lichtwellen. Das dachte sich der Physiker Laßwitz zu einer Zeit aus, als der Fernsprecher das Telefon gerade erst aufkam, so richtig. Zurück zu unserer Geschichte. Die Lichtdepesche des Zentralrats der Nu wies an, zu verhindern, dass die Menschheit schon jetzt von der Martierlandung am Nordpol und ihren weiteren Plänen auf der Erde erfahre. Ill, der Kommandeur und Gesandte vom Nu, erläutert. Was uns aber nun veranlasst, die Menschen selbst aufzusuchen, das sind Beweggründe rein idealen Charakters. Es ist nicht möglich, sie Ihnen als Menschen hier in Kürze zum Verständnis zu bringen. Wir sind Nume. Wir sind Träger der Kultur des Sonnensystems. Es ist unsere heilige Pflicht, das Resultat unserer 100.000-jährigen Kulturarbeit, den Segen der Numenheit, auch den Menschen zugänglich zu machen. Zwischen Ill auf der einen und Grunthe und Saltner auf der anderen Seite lässt Laßwitz nun eine Redeschlacht entbrennen, bei der der Kant-Experte Laßwitz sich den Spaß macht, Begriffe wie Vernunft, Pflicht, Gewissen und Gefühl in unterschiedlichen Perspektiven gegeneinander zu stellen und obendrein noch den Kolonialismus des 19. Jahrhunderts in seinem Gewand der Kulturförderung zu hinterfragen. Als die Martier ihr erstes Luftschiff testen, mit dem sie die Erde erkunden wollen, darf Grunthe die Gelegenheit nutzen, sich in seine Heimatstadt Friedau zurückbringen zu lassen, zu der von Friedrich L. betriebenen Sternwarte. L. lernt nun seinen Onkel Ill vom Mars kennen. Die Martier fliegen die europäischen Hauptstädte an und geben sich erstmals den Menschen zu erkennen. In Ells Nähe wohnt Isma, die Gattin des Leiters der Nordpol-Expedition, Hugo Thorn. Das ist seine Frau. Friedrich L. und Isma stehen sich nahe. Und so bringt Isma Thorn Friedrich L. dazu, sie im Luftschiff der Martier mit zum Nordpol zu nehmen, weil sie selbst nach ihrem verschollenen Mann suchen möchte. Sie weiß noch nicht, dass er sich selber durchschlägt. Doch bevor das Luftschiff den Nordpol erreicht, kommt es zu einem Konflikt mit einem englischen Kriegsschiff, das den Martiern zwar ernstlich nichts anhaben kann, das Luftschiff wird aber doch so beschädigt, dass man den weiten Flug nach Friedau retour nicht mehr antreten kann. Dazu benötigt man neue Luftschiffe vom Mars, die aber erst im nächsten Frühjahr bereitstehen werden. Friedrich L. und Isma Thorn werden diese Wartezeit auf dem Mars verbringen. Dorthin ist bereits der kernige Südtiroler Saltner aufgebrochen, der so gern mit La und See flirtet. Einer der beiden Forscher musste zum Nu mitkommen. Das wäre die Bedingung der Martier dafür, dass Grunthe nach Deutschland durfte. Nun erkunden die drei Erdbewohner Friedrich L., Isma Thorn und Josef Saltner die Verhältnisse auf dem Mars. Dabei kann Laßwitz noch mehr seine naturwissenschaftlichen und technischen, aber auch sozialen und politischen Spekulationen darlegen. Die Marsgesellschaft diskutiert, wie auf der Erde vorgegangen werden soll und bereitet die Eroberung mehrerer Staaten, die Unterwerfung und Erziehung ihrer Bewohner vor. Im Frühjahr kehren die Martier zur Erde zurück und bringen viele gut gerüstete Luftschiffe mit denen sie ihre Pläne umsetzen können. Doch bei ihren Bestrebungen, unter ihrem Protektorat die Menschen zu höherer Vernunft zu führen, haben die Martier nicht mit der Menschenwiderspenstigkeit und Trägheit gerechnet. Es mehren sich die Konflikte. Auf dem Mars setzen sich politisch diejenigen durch, die die Menschen als minderwertig ansehen und die Erde lediglich als Energielieferanten und zur wirtschaftlichen Ausbeutung nutzen wollen. Die Martier regieren nun mit harter Hand auf der Erde und verraten damit auch ihre eigenen Ideale. Unter den Menschen breitet sich eine Widerstandsbewegung aus, der Menschenbund, zu deren Unterstützern auch Karl Grunthe und der inzwischen zurückgekehrte Hugo Thorn gehören. Die Martierin La ist auf die Erde gekommen, weil sie Josef Saltner liebt. Er hatte sich auf dem Mars reichlich technisches Wissen angeeignet. Mit seiner und Las Unterstützung können die Widerständler in den noch nicht von den Martiern eroberten USA selbst Luftschiffe bauen, wie man hier sieht. Mit einer List die Martier in ein Patt und zum Rückzug von der Erde zwingen. Ausschlaggebend dafür eine finale Konfrontation zu vermeiden, ist ein aufopferungsvoller Einsatz Friedrich Ells, der ihm das Leben kostet und der Erde Frieden und Freiheit bringt. Soweit die Story. So, und jetzt möchte ich mit Ihnen angucken, was ist denn so mit der Technik los in dem Roman? Viele der technischen Beschreibungen, die Laßwitz ausführt, haben nicht allein illustrativen Charakter, sondern eben auch eine dramaturgische Funktion. Technik ist gleichsam Akteur im Handlungsgeschehen. Dies, aber auch die technische Fantasie, die durchaus visionäre Züge trägt, sollen durch ein paar Beispiele, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, veranschaulicht werden. Also, zuerst beginnen wir mal mit der Expedition der drei Forscher. Sie ist wissenschaftlich und technisch auf der Höhe ihrer Zeit, dem Ende des 19. Jahrhunderts, ausgestattet. Die Landschaften um den Nordpol werden von Saltner während des Ballonflugs fotografisch dokumentiert. Zitat: Während Grunthe die Landmarken aufnahm und Thorn die Instrumente ablas, suchte Saltner, dem die fotografische Festhaltung des Terrains oblag, die Gegend mit einem vorzüglichen abeischen Relieffernrohr ab. Dasselbe gab eine 16-fache Vergrößerung und ließ, da es die Augendistanz verzehnfachte, die Gegenstände in stereoskopischer Körperlichkeit erscheinen. genau dieses leistungsstarke Scherenfernrohr erlaubt ihm zu entdecken, was der Geschichte der Expedition eine entscheidende Wendung gibt. Es muss schon vor ihm jemand den Nordpol erreicht haben. Bevor sie der Sache auf den Grund gehen können, haben wir gerade gehört, gerät der Ballon der Forscher in Turbulenzen, wird von einer unbekannten Kraft in die Höhe gerissen. Schnell ist klar, dass dafür nicht meteorologische Verhältnisse die Ursache sind. Was hingegen es ist, wird sich den Forschern erst einige Zeit später erschließen. Während sie mit ihrem Ballon an den Nordpol gelangten, bewegte sich auf seiner verlängerten Achse ein Raumschiff der Martier zu der Raumstation im All, eine Zwischenstation, einen Erdhalbmesser über dem Pol. Diese Station erlaubt einen bequemen Fährverkehr zwischen dem Planeten und den Transport der Marsbewohner und deren Material. Das wird dadurch vereinfacht. Heute reist man übrigens zur internationalen Raumstation, die ISS, International Space Station, die allerdings in nur 400 Kilometern Höhe die Erde umkreist, die aus einem durchsichtigen Werkstoff gefertigte Raumstation der LUME ist ringförmig aufgebaut, ein komplexes Konstrukt aus Schwungrädern und hat einen Durchmesser von 120 Metern. Zitat: Wie aber war es möglich, dass dieser Ring in der Höhe von 6.356 Kilometern sich freischwebend über der Erde aufhielt? Eine tiefreichende Erkenntnis der Natur und eine äußerst scharfsinnige Ausbildung der Technik hatten es verstanden, dieses Wunderwerk herzustellen. So schreibt es Laßwitz. Wie konnten Laßwitz-Martier diese Station so hoch über der von ihnen besiedelten Insel am Nordpol platzieren, sodass ihre Raumgleiter zwischen dem Nordpol und der Raumstation pendeln konnten, ohne dass der Raumstationsring durch Erdanziehung herabstürzte? Laßwitz beschreibt die technischen Erfindungen der Martier immer wieder detailliert, um aus der nüchtern anmutenden Beschreibung begeisterte Ableitungen zu treffen. Zitat: Der Ring unterlag natürlich der Anziehungskraft der Erde und wäre sich selbst überlassend auf die Insel am Pol gestürzt. Gerade von dieser Insel aus aber wirkte auf ihn eine abstoßende Kraft, welche ihn in der Entfernung im Gleichgewicht hielt, die genau dem Halbmesser der Erde gleichkam. Diese Kraft hatte ihre Quelle in nichts anderem als in der Sonne selbst. Und die Kraft der Sonnenstrahlung so umzuformen, dass sie jenen Ring der Erde gegenüber in Gleichgewichtslage hielt, das eben hatte die Kunst einer glänzend vorgeschrittenen Wissenschaft und Technik zustande gebracht. Wissenschaft und Technik machen die hohe Überlegenheit der Martier aus, sie beherrschen sie als Kunst. Der Kern dieser Kunst liegt in der Energie, die die Martier nutzen, Sonnenenergie und die Umwandlung von Gravitation. Dieses Motiv ist leitend für den Roman. Die Basis der technischen und somit kulturellen Überlegenheit liegt in der perfekten Nutzung dieser Energiequellen. Nochmals, Sonnenenergie. Die Technik hat die Martier befreit und ihnen erlaubt, ihre hohe Kultur zu entwickeln. Kultur und Technikentwicklung gehen bei ihnen Hand in Hand. Den Ausgang nimmt das mit dem entscheidenden Rohstoff, nämlich Energie. Die Martier wollen auf der Erde, deshalb kommen sie, in den großen Wüsten Sonnenkraftwerke bauen. Eine Idee, die rund 100 Jahre nach Erscheinen des Romans so langsam in Angriff genommen wurde. Sie wissen das vielleicht, die EU hat ein Projekt in Nordafrika, das genau das jetzt macht. 100 Jahre später. Die Energiefrage trieb und treibt die Menschen nach Laßwitz Tod wohl noch mehr an als zu seinen Lebenszeiten. Die Mächte rangen in beiden Weltkriegen, auch um die Vorherrschaft über Kohleabbaugebiete. Später wurde um Öl gerungen. Aber immer wieder sind es fossile Brennstoffe, die die Menschen in kriegerische und wirtschaftliche Auseinandersetzungen treiben. Und diesen Satz habe ich im Übrigen vor 3 Jahren geschrieben. Vielleicht kommen Sie auf die Idee, ihn leidlich aktuell zu halten. Für die hochentwickelte Technik der Martier führt Laßwitz viele kleine und viele große Beispiele vor Augen, und wie so oft in diesem Genre wird künftige Technik vorweggenommen. Ob man auf 2 Planeten nun der Science-Fiction, der Fantastik, der wissenschaftlichen Märchen zuordnen mag, ist dafür nicht von Belang. Von der Raumstation lassen sich sowohl zum Mars wie zur Erde Depeschen senden, und zwar mittels Lichtstrahlen. Zitat: Sie telegrafierten nicht nur, sie telefonierten vom Möge des Lichtstrahls. Die elektromagnetischen Schwingungen des Telefons setzten sie in photochemische um und wurden auf der anderen Station sofort am Apparat abgelesen. Nachdem die Martier im zweiten Buch des Romans eine Reihe von Staaten auf der Erde beherrschen, etablieren sie dort Techniken, die gut 120 Jahre nach Erscheinen des Romans für viele den State of the Art darstellen. Zitat: Die Martier besaßen ein Verfahren zur Herstellung von Akkumulatoren, die nur ein sehr geringes Gewicht hatten. Diese waren sehr bald auf der Erde eingeführt worden und hatten das Fuhrwesen umgestaltet. In Berlin waren die Pferde vollständig aus dem Verkehr verschwunden. In der Hauptstadt waren jetzt nur noch elektrische Wagen und Droschken in Gebrauch. Warum sollte man beim Öffnen und Verschließen von Türen mit Schlüsseln oder Iris-Scans arbeiten, wenn es eine akustische Tür gibt, die nur auf das Stichwort aufgeht? Wen das verblüfft, der setze sich auf die schwebenden Polster, die es in jeder Wohnung gibt. Schöne Sache. Schwebende Polster. Die rhetorische Wirkung, die Laßwitz' Technikbeschreibungen hervorrufen, gründet nicht allein, aber eben auch auf der Form, die die Technik annimmt, darauf, wie sie gestaltet wurde. Das Design ist ein Teil der Rhetorik der Technik. Diesen Zusammenhang zwischen Rhetorik und Technik hat der Medientheoretiker Norbert Bolz in einem Buch mal hingewiesen und darin ein Kapitel tatsächlich mit die Rhetorik der Technik betitelt. An anderer Stelle spricht Bolz, zwar mit dem Blick auf den Computer, aber der Gedanke lässt sich verallgemeinern, von der Benutzerfreundlichkeit als Rhetorik der Technik, die vom Interface-Design gestaltet werde. Durch das Design, das uns die Dinge so leicht handhabbar mache, ohne dass wir ihre technischen Konstruktionen verstünden, entstehe eine Benutzerillusion der Welt. Ich glaube, in dem Zustand leben viele von uns. Ebenso treten Saltner und Grunthe die technischen Annehmlichkeiten der Martier entgegen. Sie lassen sich leicht nutzen. Als Naturforscher sind die beiden allerdings daran interessiert, die unter der Benutzeroberfläche liegenden technischen Mechanismen zu verstehen, wenngleich ihr Wissensrückstand gegenüber den Martiern nicht aufzuholen ist. Die künstliche Insel, die die Martier am Nordpol errichtet haben, ist ein, Zitat, Stapelplatz aller der Vorräte und Werkzeuge, welche die Martier hier allmählich ansammelten, um die Eroberung der Erde vom Nordpol aus vorzubereiten. Diese Bodenstation wurde als ein leistungsstarker Elektromagnet konstruiert, der mit effizient ausgenutzter Sonnenenergie gespeist wird und die Raumstation an ihrer Position hält. Auf der Insel sind Behausungen und Unterkünfte der martischen Mannschaft mit erstaunlichem Komfort ausgestattet. Jetzt kommen so ein paar Beispiele. Wer hätte nicht gerne eine selbsttätige Garderobe, die die achtlos fallen gelassenen Kleidungsstücke an sich zieht und von selbst sortiert? Zimmertüren öffnen und schließen sich ebenfalls selbsttätig. Bücher lassen sich an ihrem Halter einhändig umblättern. Wörterbücher bringen Laute einer fremden Sprache zum Klingen. In Büchern übrigens zeigt man mit dem Finger auf ein Wort, das man nicht kennt, und dann wird eine Erklärung eingeblendet. Wie lange haben wir das? Speisen und Getränke kommen aus Spendern an den Tischen. Das Licht geht an, wenn morgens beim Aufstehen die Füße den Boden berühren. Tische klappen in Handumdrehen auf und gleichzeitig fahren die zugehörigen Sessel aus dem Boden hoch. So ist das im Lande der automatischen Bedienung. Ein weiteres Zitat aus dem Roman. Die Wunder der Technik, welche die Forscher bei jedem Schritt auf der Insel umgaben, versetzten sie in eine neue Welt. Sie fühlten sich in der beneidenswerten Lage von Menschen, die ein mächtiger Zauberer der Gegenwart entrückt und in eine ferne Zukunft geführt hat, in welcher die Menschheit eine höhere Kulturstufe erklommen hat. Die kühnsten Träume, die ihre Fantasie von der Wissenschaft und Technik der Zukunft ihnen je vorgespiegelt hatte, sahen sie übertroffen. Von den tausend kleinen automatischen Bequemlichkeiten des täglichen Lebens, die den Martiern jede persönliche Dienerschaft ersetzen, bis zu den Riesenmaschinen, die von der Sonnenenergie getrieben den Marsbahnhof in 6000 Kilometer Höhe schwebend erhielten, gab es eine unerschöpfliche Fülle neuer Tatsachen, die zu immer neuen Fragen drängten. Bereitwillig gaben die Wirte ihren Gästen Auskunft, aber in den meisten Fällen war es gar nicht möglich, ihnen den Zusammenhang zu erklären, weil ihnen die Vorkenntnisse fehlen. Die Menschen sind, technisch wie kulturell, für die Martier auf dem Stand von Kindern und ebenso behandeln sie sie. Karl Grunthe und Josef Saltner werden von den Martiern zu ihrer Raumstation mitgenommen, auf der ihre vom Mars kommenden und ebenso von der Erde retourreisenden Raumschiffe andocken. Die Raumschiffe sind diese runden Teile da. Zumindest in diesen Illustrationen von Walter Zeden. Die sind allerdings deutlich später entstanden. 1948 hat der Sohn von Laßwitz diesen Illustrator beauftragt, das zu illustrieren. An manchen Punkten sehe ich in den Bildern nicht unbedingt das wieder, was mir an Vorstellungen bei der Lektüre entstanden ist. Aber sei es drum, ich wollte Ihnen einfach ein paar Bilderchen zeigen. Also, die beiden Forscher, Saltner und Grunthe, werden mitgenommen auf diese Raumstation und bekommen dort die Gelegenheit, ihren Heimatplaneten durch ein äußerst leistungsstarkes Teleskop in Augenschein zu nehmen. Sie sind also die ersten Menschen, die den eigenen Planeten aus dem All betrachten. Dieses Teleskop lässt sich in keiner Weise mehr vergleichen mit dem Abbeschen Relieffernrohr, das zur Ballonausstattung der Nordpolexpedition gehörte. Was das Teleskop der Martier aufnimmt, wird in einem abgedunkelten Saal großformatig auf die Wand projiziert, so wie man das heutzutage mit einem Beamer erreicht. Also auch der Beamer ist in dem Roman schon erfunden, wenn Sie so wollen. Die Martier fahren das Bild dicht heran, sodass man in Berlin einzelne Gebäude scharf erkennen kann. Allerdings nützt die bestechende Technik nichts gegen die Luftverschmutzung, die die deutsche Hauptstadt in einen grauen Nebel verhüllt, aus dem nur die Türme und Kuppeln der Kirchen hervorragten. Deutlich erkannte man den Reflex der Sonne auf dem Dach des Reichstagsgebäudes und an der Siegessäule. Die Martier werden von Grunthe und Saltner aufgeklärt, wodurch dieser Nebel entstehe, nämlich von den mit Kohle beheizten Gebäuden. Und nun sagen die Martier, auf dem Mars liegt die Periode der Kohleenergie um mehrere hunderttausend Jahre zurück. Rassen, Staaten und Stände in heißem Konkurrenzkampf um Lebenserhalt und Genuss, die ethischen und ästhetischen Ideale noch nicht rein geschieden von den theoretischen Bestimmungen, der Energieverbrauch ganz auf das Pflanzenreich angewiesen. Ob diese Energie nun von der Landwirtschaft aus den lebenden oder von der Industrie aus den begrabenen Pflanzen, den Kohlen gezogen wurde, diese Zeit liegt hunderttausende Jahre zurück. Die Martier fragen deshalb die Menschen erstaunt, aber warum nehmen Sie die Energie nicht direkt von der Sonnenstrahlung? Sie leben ja vom Kapital statt von den Zinsen. Das ist wie ein grandioser Satz. Ein Roman aus dem Jahr 1897 formuliert Fragen und Ideen, die sich gut machten in unseren Diskussionen über die Klimakrise. Tja, da machen wir es mal wieder schwarz. Der für die Martier wichtigste Komfort auf ihrer Nordpolinsel liegt darin, dass es in den Zimmern möglich ist, die Schwerkraft einzustellen. So können die Martier ihre heimischen Verhältnisse simulieren. Unter den Verhältnissen auf der Erde mit ihrer stärkeren Gravitationskraft geben die Martier nämlich zuerst einmal keine gute Figur ab. Sie können sich nur dahinschleppen. Ihre Muskelkräfte sind nicht an die hiesigen Verhältnisse angepasst, sondern eben an denen auf dem Mars. Im Verlauf des Romans, wenn die Martier sich vom Nordpol wegbewegen und die Erde erobern, behelfen sie sich mit einer technischen Entwicklung. Sie tragen Helme, die die Erdanziehung abmildern, sodass sie sich normal bewegen können. Körperliche Unterlegenheit machte sich nicht gut bei den neuen Herrschern. Geistige und technische Überlegenheit müssen eine leibliche Entsprechung finden. Auch in diesem Motiv lässt Laßwitz Technik zu einer dramaturgischen Triebfeder werden. Mit Technik überwinden die Martier ihre körperliche Unterlegenheit, aber diese Prothesen werden am Ende auch zu einer Schwäche, die die Menschen in ihrem Befreiungskampf gegen die Martier wenden. Sie nehmen den nämlich mal mit Gewalt oder anderen Mitteln diese Helme weg. Und dann wird es schon ein bisschen schwerer, den Boss zu spielen auf der Erde. Laßwitz, wie beschrieben, lässt einen Teil des Romans auf dem Mars spielen. Zwei Menschen werden dorthin mitgenommen, der Expeditionsteilnehmer Josef Saltner und Isma Thorm, die Gattin des Expeditionsleiters. Zudem ist Friedrich L. dabei, der als Sohn eines Martiers zwischen den Kulturen steht. Nun kann L. das erste Mal die Heimat seines Vaters in Augenschein nehmen, seine Verwandten und die Marsgesellschaft und ihre kulturellen und technischen Segnungen kennenlernen. Vor der Landung auf dem Mars wird dann aber nochmal auf die Weltraumstation Halt gemacht, an der Weltraumstation. Der Illustrator sieht die so. Nun folgt wieder ein längeres Zitat mit einer Beschreibung des Verkehrswesens auf dem Mars, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Der Verkehr auf weite Strecken und mit großer Geschwindigkeit wurde auf dem Mars durch zwei Arten von Bahnen vermittelt, Gleitbahnen und Radbahnen. Die Kraftquelle war die Sonnenstrahlung selbst. Sie wurde auf den glühenden, trockenen Hochplateaus in ausgedehnten Strahlungsflächen gesammelt und den Motoren in Form von Elektrizität zugeleitet. Bei den Gleitbahnen befand sich zwischen der Schienenbahn und der Last, die auf Schlittenkufen mit eingelassenen Kugeln ruhte, eine dünne Wasserschicht, wodurch die Reibung so vermindert wurde, dass man riesige Massen mit großer Geschwindigkeit transportieren konnte. Noch viel rascher indessen fand der Personenverkehr auf den Radbahnen statt. Die zwischen drei Schienen laufenden Einzelwagen legten in der Stunde 400 Kilometer zurück. Also wir kommen denen so langsam nahe, aber ganz schaffen wir es noch nicht. Laswitz malt das Verkehrswesen auf dem Mars über mehrere Seiten detailliert aus. Ein Clou seiner Idee: nicht die Fahrzeuge bewegen sich, sondern die Fahrbahn. Die Energie liefert auch dafür die Sonne, und je mehr der Leser Einblick in die Technik auf dem Mars gewinnt, umso mehr wird ihm deutlich, dass die Gesellschaft, ähnlich wie die unsrige, einen enormen Energiehunger haben muss. Der kann auf dem roten Planeten, der nicht so günstig zur Sonne steht wie die Erde, weniger effizient gedeckt werden wie auf dem blauen Planeten. Ein gutes Argument also für die Martier, auf der Erde Fuß fassen zu wollen. Technische Bedürfnisse treiben zur Handlung und die Erzählung voran. Laswitz beschreibt die Natur und die Pflanzenwelt auf dem Mars, die Gebäude, in denen die Martier arbeiten und leben, die ländliche und die städtische Lebensweise, die bis zu 100 Meter hohen Gewerbe- und Industriegebäude. Die Baukunst vermag freie Formen zu verwirklichen, ein Fortschritt, der abhängt von dem überlegenen Standpunkt der Technik, wodurch sich das Gebiet für die Anwendung des Ästhetischen ins Unermessliche erweiterte. Die Privatgebäude geraten nie ins Protzige, da der Erwerb von Grund und Boden für den Einzelnen auf ein mäßiges Maximum beschränkt war. Auf dem Mars ist man für die Verhältnisse, die Laswitz aus seiner Zeit kennt, nicht nur sozial, sondern auch schon erstaunlich grün eingestellt. Zitat: Es war ein Gesetz, dass in jedem Bezirk 3/5 des Flächenraums im Innern als Naturpark von jeder Ausbeutung und Bewohnung geschützt blieb. Unwirtliche Felsplateaus hingegen dienen der Energiegewinnung. Die Sonnenstrahlung wurde auf der ganzen Hochfläche gesammelt und in Form von Elektrizität über den Planeten verteilt. Neben Technik und Wissenschaft bringt die Marsgesellschaft die Kultur zur Blüte. Isma Thorm und Saltner besuchen das Theater eines Museums, worin von Zeit zu Zeit Vorträge über die Erde oder die Raumschifffahrt gehalten wurden. Diese wurden durch bewegliche Lichtbilder illustriert, die mit aller Kraft martischer Malerei und Technik so plastisch wirkten, dass sie vollkommen den Eindruck der Wirklichkeit hervorriefen. Das alles ohne VR-Brillen. In dem Museum gibt es auch Lesesäle, und in deren Beschreibung pflicht Laswitz seine Vorstellung von der Erziehung des Menschengeschlechtes respektive des Martiergeschlechtes ein. Wir lesen: Die langen Tafeln waren dicht besetzt. Viele der Lesenden benutzten diese Zeit, um ihrer offiziellen Lesepflicht zu genügen. Denn jeder Martier war verpflichtet, bei Verlust seines Wahlrechts aus zwei Blättern, von denen eines ein oppositionelles sein muss, täglich über die wichtigsten politischen und technischen Neuigkeiten sich zu unterrichten. Die größeren Blätter gaben zu diesem Zwecke kurze Auszüge besonders heraus. Eine Gesellschaft, in der man sich das Wahlrecht dadurch erwerben muss, dass man sich informiert, und zwar nicht einseitig. Eine Vorstellung, die einen gewissen Charme entfaltet. Offenbar sah der Demokrat und Gymnasialprofessor Laswitz Anlass, den Bürger zur Mündigkeit anzuhalten. Die Martier erobern die Erde zunächst nicht, um die Menschen zu unterdrücken oder auszubeuten, sondern um sie an ihrem kulturellen Fortschritt und ihren riesigen Vorsprung im Wissen, wie in ihren Sitten, teilhaben zu lassen. Sie haben also nichts gemein mit den die Menschen vernichtenden Marsianern, wie sie in Herbert George Wells Roman Krieg der Welten in Erscheinung tritt. Wells Roman ist ein Jahr nach Laswitz erschienen. Ja? In Welswerk werden die Menschen, die Marsianer, auch nicht dadurch los, dass sie sich aufklären und von den Unterdrückern lernen. Bei Wels sind es irdische Bakterien, die den Marsianern zusetzen. Die Raumschiffe der Martier werden durch das Repulsit angetrieben, einem Rückstoßantrieb, der die Raumschiffe beschleunigt. Zudem nutzen die Raumfahrer die Schwerkraft der Himmelskörper aus, um die Flugzeit durch das All von Mars zur Erde kurz zu halten. Die technische Übermacht der Martier verdeutlicht Grunthe seinem Freund Saltner. Durch ihre Repulsitschüsse erteilen die Martier einer Masse, die auf der Erde 10 Millionen Kilogramm wiegt, Geschwindigkeiten von 30, 40, ja bis 100 Kilometern. Wissen Sie, was das heißt? Leute, die das können, werden aus Entfernung, wohin kein irdisches Geschütz trägt, ganz Berlin in wenigen Minuten in Trümmern legen, falls sie dies wollen. Die Europäer können dann einmal erleben, was sie sonst an den Wohnstätten armer Wilder getan haben. Freilich werden die Martier zu edel dazu sein. Sie hätten es wohl auch nicht nötig. Sie können die Schwerkraft aufheben. Was nützt uns die größte, tapferste, glänzend geführte Armee, wenn auf einmal Bataillone, Schwadronen und Batterien 20, 30 Meter in die Luft fliegen und dann wieder herunterfallen? Der Schlüssel der Übermacht liegt darin, dass die Martier gelernt haben, die Schwerkraft zu nutzen, nicht allein die der Himmelskörper im All, und dass sie einem Körper diese eigentümliche Form der Energie zu entziehen wissen, also seine Gravitation in eine andere Energieform überzuführen, in der Lage sind. So können sie Werkstoffe nutzen, auf die die Gravitation nicht als Schwere einwirkt, sondern diese Energie umzuwandeln vermögen. Diese wissenschaftliche Entdeckung hatte auf dem Mars eine Umgestaltung aller Verhältnisse ermöglicht, die einen ungeahnten Umschwung der Technik herbeiführte und die Martier zu Herren des Sonnensystems machte. Die Luftschiffe, die die Martier auf die Erde bringen, nutzen sie für äußerst schnelle und präzise Flugbewegungen, und zwar genau eben diese Energie wird da eingesetzt. Laswitz beschreibt das detailliert und unterlegt diese Beschreibung mit grundlegenden physikalischen Überlegungen. Der nüchterne Forscher Grunthe schätzt gegenüber Saltner die Lage korrekt ein. Die Versuche der Menschen mit ihrer Waffentechnik, die Martier in ihre Schranken zu weisen, erweisen sich als aussichtslos. Dies zeigt sich bereits bei der ersten Begegnung zwischen Besatzungsmitgliedern eines Luftschiffes der Martier und den Seeleuten eines englischen Kanonenboots. Bei einem Landgang treffen sie aufeinander. Ein englischer Leutnant schießt mit einem Gewehr auf zwei Martier. Zitat. Ein zweiter Schuss aus dem Repetiergewehr folgte sofort. Aber die Martier hatten sich bereits beiseite geworfen, die Kugel ging fehl. Im nächsten Augenblick ließ dieser englische Leutnant das Gewehr machtlos aus der Hand fallen. Er war nicht verwundet, aber die Hand war gelähmt. Er konnte sie nicht bewegen. Der Martier hatte mit seinem Telolith-Revolver die motorischen Nerven der Hand gelähmt. Ihre technische Überlegenheit erlaubt es den Martiern, Gewalt gleichsam gewaltlos einzusetzen. Nur in dem Ausmaß, dass weitere Gewalt und Schäden an Leib und Leben vermieden werden können. Waffentechnik im Dienste pazifistischer Ziele? So einfach machen es die Menschen den Martiern nicht. Der Konflikt eskaliert. Von ihrem Kanonenboot aus nehmen die Engländer das Luftschiff unter Beschuss. Sie wollen ihre Unterlegenheit nicht einsehen. Diese Uneinsichtigkeit der Menschen wird noch mehrfach in dem Roman eine Rolle spielen. Dass ihr Angebot eines ist, das von manchen auch abgelehnt wird, damit hatten die Martier zwar nicht gerechnet. Sie reagieren aber auch darauf zuerst einmal mit Abschreckungstechnik. Als in der deutschen Hauptstadt die Heere vor dem Monarchen zur Truppenparade aufmarschieren, tauchen die Luftschiffe der Martier auf, ausgestattet mit Repulsitgeschossen und Telelyt-Waffen, und umhüllt von Nihilitsphären, die von keiner Waffe der Menschen durchdrungen werden können. Jetzt ein längeres Zitat. Und da geschah es. Vor der Hauptstadt des Reiches, an dessen Grenzen man nirgends die Spur eines Feindes hatte beobachten können, im Augenblick der größten Machtentfaltung des stärksten Landesheeres, wie ein Schwarm von Raubvögeln, schoss es vom Himmel hernieder. Geräuschlos, glänzende, glatte Ungetüme. Und im Moment, da man sie bemerkte, waren sie auch schon da und hatten die Schar der Anführer umringt. Den Befehl der Martier, sich zu ergeben, wollen die Offiziere nicht Folge leisten. Die Offiziere kümmerten sich nicht darum, sie sprengten weiter, aber nicht lange. Keiner passierte den Kreis, den die Luftschiffe absperrten. Von einer unsichtbaren Macht zurückgeworfen, stürzten Ross und Reiter zusammen. Gegen solch technische Übermacht lässt sich nicht anrennen, doch die Kavallerie will es trotzdem wissen und bekommt eine der pazifistischen Waffen der Martier zu spüren. Und nun kam die erste Reihe der Reiter in den Bereich ihrer Wirkung. Und gleich darauf zog die seltsame Maschine über das ganze Regiment hinweg. Die Wirkung war so ungeheuerlich, dass die Schar der ansprengenden Fürsten und Generale stockte und ein Schrei des Entsetzens vom weiten Feld her herüberhallte. Kein einziges Pferd mehr stand aufrecht. Ross und Reiter wälzten sich in einem weiten, wirren Knäuel. Eine Wolke von Lanzen, Säbeln, Karabinern erfüllte die Luft, flog donnernd gegen die Maschine in die Höhe und blieb dort haften. Die Maschine glitt eine Strecke weiter und ließ dann ihre eiserne Ernte herabstürzen, wo die Waffen von den Nihilitströmen der Luftschiffe vernichtet wurden. Noch zweimal kehrte die Maschine zurück und mähte gleichsam das Waffenfeld ab. Keine Hand vermochte Säbel oder Lanze festzuhalten. Und wo die Befestigung an Ross und Reiter nicht nachgab, wurden beide eine Strecke fortgeschleift. Die Hufeisen wurden in die Höhe gerissen und dadurch waren sämtliche Pferde zum Sturz gebracht worden. Jene Maschine war die neue, gewaltige Erfindung der Martier. Eine Entwaffnungsmaschine von unwiderstehlicher Kraft für jedes eiserne Gerät. Ein magnetisches Feld von kolossaler Stärke und weiter Ausdehnung. Mit Hilfe dieses in der Luft schwebenden Magneten entrissen die Martier ihren Gegnern die Waffen, ohne sie in anderer Weise zu beschädigen, als es durch das Umreißen unvermeidlich war. Mit dieser Maschine entwaffnen die Martier das komplette Heer, ohne im herkömmlichen Sinne gegen es Krieg zu führen. Wäre eigentlich eine schöne Sache, oder? Vielleicht können die ja mal vorbeikommen. Hier wird, wenn Sie das literarisch deuten wollen, die überlegene Waffentechnik der Martier zu einem überwältigenden Argument. Die Demonstration der Überlegenheit genügt, um Widerstand als aussichtslos zu erkennen. Die Menschen beugen sich dieser Übermacht. Allerdings nicht mit Überzeugung, sondern gezwungenermaßen. Von Persuasion, also Überzeugung durch Technik, ist aber nicht zu sprechen, eher schon von Einsicht wider Willen. Um es zu präzisieren, die Technik der Martier ist ein unwiderstehlicher Pathos-Appell, also er klärt gefühlsmäßig die Lage. Und da ist eine, wenn Sie so wollen, Spannung zwischen einer kühlen Rationalität dieser Technik und ihrer überwältigenden Größe. Effizienz und ihre Unbegreiflichkeit wirken einfach auf die Menschen kolossal. Nun gut. Vielleicht noch interessant. Nach der Unterwerfung verschaffen die Martier den Menschen eine Reihe von Vorteilen in volkswirtschaftlicher Beziehung, schreibt Lassus. Neue Betriebsformen von Fabriken, große unverzinsliche Darlehen und ähnliches mehr. Laswitz' Martier gehen aber noch weiter. Zitat: Alles dies aber waren bloß vorbereitende Schritte, die eigentlich mehr erziehen als wirtschaftlich nützen wollten. Inzwischen erstrebten sie in Europa rein ideale Ziele. Kriegskostenentschädigung verlangte man nicht. Die großen Summen, die für das Militär erspart wurden, kamen den Fortbildungsschulen zugute. Die Martier wollten die Menschheit für ihre höhere Auffassung der Kultur und Sittlichkeit erziehen. Und dem sollte die Einsetzung der Kultoren, die Einrichtung obligatorischer Fortbildungsschulen dienen. Als Kultor, so wird der Befehlshaber in einer Region genannt, als Kultor der Deutschen setzten die Verantwortlichen der Marsregierung Friedrich L. ein. In ihm verkörpert Laswitz die philosophischen Ideale, die er aus seiner Auseinandersetzung mit Kant und auch mit Schiller geschöpft hat. Vernunftglaube, sittliche Haltung, Aufklärungsstreben, Demokratieorientierung, Pazifismus. Und an L., diesem Friedrich L., dekliniert Laswitz das Scheitern wie das Gelingen dieser Ideale. Aber wenn Sie das genauer wissen wollen, dann müssen Sie halt den Roman lesen. Der Titel meines Vortrags lautet Vorausschauen und zurück, warum Start-up-Gründer, Politiker und Professoren Science-Fiction kennen sollten. Wir können vielleicht nun zusammenfassen. Vorauszuschauen in die Zukunft ist auch philosophisch gesehen ein wesentliches Merkmal unseres Menschseins. Wir entwerfen uns immer auf eine angenommene, ersehnte oder befürchtete Zukunft hin. Eine der literarischen Formen, die das intensiv betreibt, ist der Zukunftsroman. Schauen wir auf alte Romane dieser Art zurück, erfahren wir manchmal, wie wir uns auf unsere Gegenwart hätten vorbereiten können, wenn wir diese Zukunftsvision denen genauer zugehört hätten. Laßwitz' Roman ist dafür ein grandioses Beispiel. Manche seiner technischen Visionen hätten Unternehmer zu neuen Produkten inspirieren können. Manche seiner technischen Visionen könnten noch immer für Unternehmer inspirierend sein. Professoren könnten von ihm lernen, wie man mutig nach vorne schaut und wie man große Fragen angehen kann. Und Politiker können von der Lektüre seines Romans lernen, dass sich die Quellen für Konflikte zwischen und in Zivilisationen stabil beschreiben lassen, über die Zeiten hinweg. Und dass diese Lösungen für diese Konflikte in Anstand, Redlichkeit, Wahrhaftigkeit, Ideenreichtum und Findigkeit liegen. Wenn Sie sich jetzt nicht abgeschreckt fühlen, dann greifen Sie womöglich selber zu Laßwitz' Buch. Das wäre einer der finsteren Pläne meines Vortrags und der Vortragsreihe insgesamt. Ich danke Ihnen für Ihre übergroße Geduld und stelle mich gern Ihren Fragen. Das ist übrigens, Laßwitz hat dann doch noch auf eine gewisse Art ein bisschen ein Nachleben, ein Marskrater, der nach ihm benannt ist, und auch ein Asteroid heißt Laßwitz. Mal gucken, ob es von uns einer so weit bringt. Sollten Sie das nachlesen wollen, was ich Ihnen erzählt habe, das steht auch auf der Literaturliste. Es gibt einen Aufsatz von mir im Jahrbuch Rhetorik 2020, wo ich das mal aufbereitet habe. Nun gut, und am Ende bleibt wieder das. Möchten Sie noch was wissen oder habe ich Sie erfolgreich müde geredet? Ich weiß nicht, ob die Apple-Leute bei Zeiten mal eine englische Übersetzung von Laßwitz gelesen haben, aber sie hätten zu der Inspiration kommen können, dass man durch einen Fingerzeig sozusagen Zusatzinformationen angezeigt bekommt. Schöne Sache das. Ja, bitte. Ich wiederhole für unsere Aufnahme wieder Ihre Frage. Sie fragen, wo liegt der Unterschied zwischen den verschiedenen Ausgaben? Also, das ist ja ein dicker Schinken. Ja? Also je nachdem, wie groß oder klein man druckt, kommt man auf irgendwas zwischen 800 und 1000 Seiten. Und es gab nach den ersten Auflagen immer mal wieder sozusagen Auflagen fürs breitere Publikum. Ich habe die nicht verglichen. Ich würde mal darauf spekulieren, dass da der Tiefgang, wie so häufig, eben ein bisschen beiseite gelassen wurde und eher die spannende Geschichte der Konflikte zwischen den Menschen und den Martiern erzählt wird. Aber für mich ist der Roman eben nicht nur wegen dieser spannenden Geschichte interessant. Die ist wirklich spannend und gut erzählt. Ja? Sondern gerade die vielen philosophischen und auch wissenschaftlichen, technischen Implikationen, die drin sind, die möchte ich persönlich nicht missen. Ich gebe zu, nicht alles erschließt sich mir. Ich bin kein Naturwissenschaftler und kein Physiker. Ich denke aber, oder würde mal vermuten, auch angesichts der Reputation, die der Laßwitz durchaus als Naturwissenschaftler genoss, also sein Hauptwerk, eigentlich eine Habilitationsschrift, wenn man so will, ja, war als Standardwerk angesehen. Ja, und da geht es um Physik, ja, um Atomphysik. Ich würde mal annehmen, dass der Laßwitz zumindest auf dem Stand seiner Zeit mit seinen Spekulationen nicht über das Mögliche hinausgeschossen hat. Ja, also natürlich ist es fantastisch, aber ich glaube, bei ihm ist so eine Art Hemmung des Naturwissenschaftlers eingebaut, nicht sich so sehr zu verspekulieren, dass es sofort widerlegt werden könnte als gar nicht möglich. Und auch deshalb sind wahrscheinlich diese Spekulationen so spannend. Und manche, wie gesagt, haben ja die Zeit mittlerweile erlebt, ja, ihre Zeit erlebt und sind jetzt da. Das finde ich schon sehr spannend. Und natürlich dieser Kerngedanke, dass Konflikte letztendlich immer was mit Energiehunger zu tun haben. Ja. Und dass die Martier hierher kommen, um große Sonnenkraftwerke zu bauen, in einem Akt des Kolonialismus, ja, und sozusagen nette Kolonialisten sein wollen, ja, und Kultur und dergleichen mitbringen, aber es trotzdem schief geht, trotz aller Aufgeklärtheit. Ja. Das ist natürlich für mich sehr spannend. Ich meine, der Laßwitz ist ein auch nach wie vor gelesener Kant-Experte, so eine Kant-Biografie geschrieben, die man lesen kann. Also der kannte seinen Kant. Ja. Und das war mit Sicherheit für ihn ein ganz wichtiger philosophischer Einfluss. Und hier macht er ein Gedankenexperiment. Er dekliniert mal kurz Kants Ethik durch. Wie sähe denn eine Kultur aus, die danach lebte? Und wer die wirklich deutlich besser als das, was wir haben und auf Dauer besser, dient sie dem, was Kant mal in einer Schrift als Spekulation entwickelt hat, dem ewigen Frieden. Diese Schrift zum ewigen Frieden ist übrigens die Grundlage für die UN-Charta. Also, er macht das philosophische Gedankenexperiment und zeigt dem armen Kant, auch dann, wenn wir uns so verhalten, wie du es uns empfiehlst, gibt es noch viele Möglichkeiten, sich fehlzuverhalten. Und das ist eine Mischung, es ist, was hat was Pessimistisches, gleichzeitig lässt sich aber auch dann noch, wenn die richtigen Leute das Richtige tun, aus dieser Misere herausfinden. Da ist dann doch wieder ein gewisser Optimismus drin. Also, ein spannender Roman, warum er in der Literaturwissenschaft relativ wenig rezipiert wird, verstehe ich nicht. Was jetzt nochmal die Frage zur Ausgabe anbelangt, dieser Verlag, Dieter von Reken in Lüneburg, der hat eine Gesamtausgabe von Laßwitz Werken aufgelegt. Mit einer wirklich intensiven Fülle an Hintergrundmaterial und so weiter. Also ich verstehe es offen gestanden nicht, wie der das kann. Ich frage mich, wo da der Absatzmarkt ist. Ja, das ist schon was für eine spezielle Gruppe, ja, aber nicht eine Gesamtausgabe. Weil in der Gesamtausgabe kommt alles Mögliche zustande. Ja. Da werden nicht nur die Science-Fiction-Nerds bedient, sondern da gibt es nüchterne wissenschaftliche Abhandlungen und Aufsätze. Und da gibt es Humoresken, deren Humor mich jetzt zum Beispiel nicht mehr erreicht. Das ist irgendwie ein bisschen sehr altbacken, was der Laßwitz da gemacht hat. Auch faszinierend, dass er als Schriftsteller sehr flirt. Also es gibt Sachen, die finde ich literarisch, ja, muss man nicht lesen. Und dann sowas wie auch zwei Planeten, von denen ich sagen würde, ja, das kann man schon lesen. Das ist schon wichtig Literatur. Also, was den Verlag antreibt, weiß ich nicht. Gehen Sie mal auf die Internetseite, Sie werden Bauklötze staunen, was die alles so machen. Es ist sehr seltsam. Auch die Seite selber sieht ganz furchtbar seltsam aus. Also, es ist, ich glaube, die werden von 100 Leuten höchstens ein länger als 2 Sekunden auf der Seite behalten können. Der bleibt dann aber für immer. Nun gut. Ja. Möchten Sie sonst noch nachfassen? Mal was fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Geduld heute Abend und auch fürs Kommen in diesem Semester immer wieder. Ich hoffe, Sie hatten auch mit dem gesamten Programm Ihre Freude. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie es im nächsten Semester weitergeht. Ich hoffe, es geht weiter. Welches Thema ich mache, weiß ich noch nicht so genau. Eigentlich liegen ziemlich düstere Themen in der Luft. Und ich glaube, einerseits sollte man darüber nachdenken und diskutieren, aber ich weiß nicht, ob sie dann kommen mögen. Ja, Sie schütteln schon begeistert den Kopf. Also keine Ahnung, ob ich darauf einsteige oder doch ein bisschen was anderes mache. Wir werden sehen. Bitte? Ein Kontrastprogramm zur Wirklichkeit oder zu unserer Flucht vor der Wirklichkeit? Ja, also Sie fragen nach dem Roman Name der Rose, wo ein Buch, das vom Humor handelt, so gefährlich sei für die Menschheit. So nebenbei, da ist Eco ganz strenger Wissenschaftler. Das ist eine Lücke im Aristoteles Poetik. Ja? Also man weiß, dass Aristoteles in seiner Poetik ein Kapitel über die Komödie und das Lächerliche geschrieben hat, aber es ist verschollen. Wie Aristoteles übrigens für die Europäer lange verschollen war. Aristoteles Schriften waren irgendwann mal weg. Kein Mensch kannte Aristoteles. Höchstens den Namen nach ein bisschen, aber hatte keine Schriften. Wie kamen die Schriften Aristoteles wieder nach Europa und wurden da bekannt? Von Griechenland sind sie in den arabischen Raum gewandert, wurden dort übersetzt. Und als die Muslime über Spanien nach Frankreich kamen, hatten sie Aristoteles Literatur im Gepäck. Und dann wurde Aristoteles aus diesen Sprachen wieder übersetzt ins Lateinische und Griechische. Ja? So viel zu den Übeln des Kolonialismus. Das ist alles immer ziemlich vielschichtig und nicht so einfach zu verstehen. Manche für uns zuerst einmal abschreckenden Entwicklungen in der Geschichte haben Effekte, die vielleicht langlebiger sind als das Ereignis, über das wir reden, und dadurch viel wichtiger sind. Aber ja, ist der Humor wirklich so gefährlich? Wenn Sie das Buch kennen oder die Verfilmung kennen, vielleicht sogar das Hörspiel, das ich Ihnen sehr ans Herz lege, dann wissen Sie, dass der Roman Name der Rose in einem Kloster spielt, in dem Mordfälle entstehen und mit der Zeit wird klar, dass ein verbotenes Buch in der Bibliothek wohl da ursächlich dafür ist. Warum will der Bibliothekar verhindern, dass dieses Buch gelesen wird? Wenn der große Aristoteles, der also zu der Zeit dann als der große Philosoph wieder in Europa dasteht, wenn der große Aristoteles uns zeigt, dass wir über alles lachen können, dann können wir auch über Gott lachen. Und wenn wir Gott nicht mehr ernst nehmen, was bleibt dann vom Glauben, von der Kirche, von dem Kloster und so weiter? Das ist die große Befürchtung des Bibliothekars. Normalerweise sind das ja sympathische Leute, in dem Fall. Also der versucht zu verhindern, dass die Menschen anfangen, über Gott zu lachen und auch über sich selbst als Geschöpfe Gottes. Ja, Humor ist womöglich immer relativ gefährlich. Womöglich muss man auf seine Langzeitwirkung hoffen. Vielleicht muss man einfach den Russen ganz viele gute Putin-Witze schicken. Vielleicht hilft es auf Dauer. Nur sollten Sie die ihm nicht erzählen. Da wird es dann eng, schätze ich mal. Nun gut. Ja, Humor hatten wir auch schon mal als Thema in der Vortragsreihe vor ein paar Jahren. Das war übrigens die am besten besuchte Vortragsreihe aller Zeiten. Warum wohl? Nun gut, also, ich nehme es mal als guten Tipp. Danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Semester. Bis dann. Tschüss.